Willkommen zu TokenMate. Wir sprechen hier mit Leuten, die in den letzten Monaten etwas mit AI gebaut haben, um zu lernen, was heute schon alles mit KI möglich ist. Björn, wer bist du und was hast du die letzten Monate gebaut?
Ja, also ich bin Björn, ich bin der Chief AI Officer von Spotler. Spotler ist eine SaaS-Company mit Hauptsitz in Holland. Wir machen Produkte im Bereich MarTech. Und mein Fokus in den letzten Monaten war insbesondere die Transformation des Unternehmens zu einem AI-First-Unternehmen. So, das klingt erstmal mega abstrakt. Das heißt aber, was wir tun ist, wir sind ja ein Unternehmen, das, ich sag mal, ein Teil seit 20 Jahren am Markt ist. Wir sind also auf gar keinen Fall sowas wie SaaS-Native. Da quasi das Gegenteil, wir sind, wenn man so will, Legacy. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht anpassen und dass wir nach vorne gehen. Und das ist genau das, was wir tun. Das heißt, wir nehmen jetzt Stück für Stück unsere Workflows, nehmen wir uns vor und machen dort eine Analyse, schauen, wie wir es besser machen können. Zum Teil sind es natürlich nur so kleinere Dinge, wo wir mal etwas, was wir heute manuell machen, ersetzen durch etwas, was man mit AI unterstützen kann oder agentisch lösen kann. Aber was natürlich eigentlich der Punkt ist, ist eine echte Transformation zu machen, so dass wir eben schauen, was ist der Legacy-Workflow und wie müsste man es eigentlich aufsetzen, wenn man ganz neu anfangen würde. So, das ist das, was wir uns Stück für Stück angucken, das Unternehmen umkrempeln und genau, das, was wir uns heute ansehen, ist so ein Baustein aus diesem Kontext. Genau, das ist das, was ich so seit etwas über einem Jahr jetzt ungefähr mache.
Kurz zum Unternehmen, wie groß seid ihr so, also Leute, Umsatz?
Genau, wir sind knapp 400 Leute, Hauptsitz ist Den Haag und die Hauptmärkte sind Holland, wo wir auch Marktführer sind. England ist ein großer Markt, Deutschland und dann haben wir noch einiges Geschäft in Skandinavien, Spanien und so weiter. Wir machen, glaube knapp 70 Millionen Umsatz zurzeit und ja, sind auf dem Wachstumspfad mit einem Roll-up Geschäftsmodell, was wir auch weiter so ausführen. Also das heißt, wir kaufen einfach Unternehmen am Markt auf, die gut zu uns passen. Aber starker Fokus natürlich auch auf organischem Wachstum und jetzt nochmal neu angefeuert eben durch die Möglichkeiten, die sich durch AI ergeben, weil das passt halt perfekt zusammen. Ja.
Dann zeig doch mal.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext zurück. Wir krempeln irgendwie alles um. Worauf ich heute eingehen möchte, ist, dass wir ja, ich sag mal, laufend mit unseren Kunden reden. Und die Frage ist eigentlich, wissen wir eigentlich, was sie uns sagen? So, und da kann man natürlich sagen, klar, die Person, die mit unseren Kunden geredet hat, mit Sicherheit, aber bis vor kurzem war das halt so. So ein Gespräch ist vor allem erstmal in den Köpfen der Leute, die diese Gespräche geführt haben. Und im besten Fall ist dann halt eine gute Zusammenfassung im CRM gelandet. Und dann kann man mal gucken, was daraus wird. So. Und das ist natürlich, ich sag mal, das ist hart, ja, weil da so viel Informationen in den Gesprächen rüberkommen, die dann nicht genutzt werden. So. Das heißt, was wir machen ist, wir haben angefangen, uns die Transkripte anzuschauen von den Gesprächen. Weil das machen wir seit einiger Zeit. Wir haben eine dezidierte Transkript-Software für unsere kundenseitigen Gespräche. Die ist gut, die macht einen super Job und da kann man sich einloggen und dann alle Transkripte anschauen und das ist erstmal schon mal nicht schlecht. So besser als zu sagen, ey, sag mal, hast du diese komische Teams-Aufzeichnung oder war das in Zoom? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Das heißt, das machen wir und es gibt auch da schon immer eine Zusammenfassung, die dann direkt in unser CRM geht. Aber in diesen Gesprächen gibt es so viele Signale, die trotzdem einfach untergehen. Und genau darum geht es halt, die zu verstehen. Und das ist das, was wir uns angesehen haben. Das heißt, ich habe angefangen, mal mir diese Transkripte zu ziehen und habe ich die mal bei Claude reingeworfen und geguckt, was kann man da nicht rausholen? Und das Ergebnis war, wie man sich vorstellen kann, krass. Also weil sowas wie, kannst du mir sagen, welche Churn-Signale in diesem Gespräch waren? Kannst du mir sagen, ob das Gespräch professionell beendet wurde? Gab es ein sauberes Follow-up? Diese Dinge. Kannst du mir sagen, um welche Pain-Points es ging? Diese ganzen Dinge sind überhaupt kein Problem. Das sind die Dinge, wo die LLMs wahnsinnig stark sind. So, das kennen wir sicherlich eigentlich alle aus unserer täglichen Praxis damit. Und da war dann die Idee geboren, da mehr draus zu machen und das zu systematisieren. Und da habe ich angefangen, mal das ein bisschen mehr auszuarbeiten. Was kann man denn tun? Ich habe dann das mal bei Cowork reingeschmissen, mal ein paar mehr zu gucken, okay, also welche Painpoints nennen uns die Kunden denn, wenn sie Produkt XYZ besprechen mit uns, so, ne? Um was geht's denen denn eigentlich? Welche Probleme wollen die denn gelöst haben? Was ist auch deren Sprache, die die verwenden? Und das Problem ist, wenn du dann mit Cowork rangehst, es ist super langsam, es ist wahnsinnig teuer, weil du natürlich dann immer, ich sag mal, mit der vollen LLM-Power auf ein PDF gehst und das kostet einfach richtig Tokens. Und das ist ein Problem, insbesondere, weil man natürlich, ich sag mal, ein einzelnes Gespräch vielleicht 3-mal, vielleicht aber auch 20-mal wieder aufrufen muss, zumindest einzelne Signale. Und dann hat man die ganze Zeit natürlich diese anderen Use Cases, wo man sagt, ja, gib mir doch mal irgendwie Pain Points aus Sicht von unserem Product Team oder so, ne? Und auf einmal hast du halt einen irren Token Spend und das geht nicht. So, das sehen wir alle, die Preise gehen durch die Decke und es ist langsam und es ist natürlich auch inkonsistent, so, weil den LLMs was Neues einfällt, die haben einen anderen Kontext, aus dem die gerade in das Gespräch kommen auf einmal mit einem neuen Ergebnis und das funktioniert nicht gut. Also mussten wir irgendwie weitergehen. Dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie systematischer, professioneller aufbauen. Und dann habe ich angefangen, das einfach mal in eine RAG-Datenbank zu schmeißen. Also, dass man, wenn man so will, mit den Transkripten chatten kann. Ja. Und das war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dazu muss ich sagen, ich hatte vorher nie eine RAG-Datenbank aufgebaut. Ich wusste, dass es das gibt und ich hatte ein grundsätzliches Verständnis, wie das funktioniert. Und dann habe ich mit Claude und N8N zusammen, ja, das ist ein Tool, das wir ganz viel einsetzen, ja, sozusagen das Workflow-Automatisierungstool, das wir nutzen, und habe dann in einer ersten Session ein MVP gebaut in ungefähr 2 Stunden. Und also das muss man echt sagen. Also ich meine, ich bin kein Developer und es hat trotzdem von 2 Stunden funktioniert und das war für mich auch so ein Erleuchtungsmoment irgendwie, wo ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Und auf einmal habe ich da so einen Chat, der sieht nicht schön aus, aber ich kann da eine Frage stellen und ich kriege eine Antwort und dann gucke ich in das Transkript rein und es stimmt. Und das war ziemlich cool und da war dann irgendwie klar, okay, hier ist irgendwie mehr. Dann habe ich ein paar Kollegen das gezeigt, aus dem Marketing, aus dem Produktbereich, aus den verschiedenen Kundenteams. Und die hatten auch alle so ein Itch, irgendwie haben gespürt, so ja, hier ist was, lass das mal weiter angehen. Dann haben wir angefangen, es auszubauen. Und da kann ich jetzt einfach mal ein bisschen in die Details gehen und zeigen, wie es geht. Weil das
sehr gerne.
Ja, sonst ein bisschen zu abstrakt ist. Ich würde jetzt einfach mal meinen Bildschirm teilen, sodass ihr da sehen könnt, wie es aussieht. Also ich habe als allererstes mal ganz kurz nochmal eine Übersicht, dass man einmal ein Gefühl dafür bekommt, um über was reden wir hier eigentlich. Also sozusagen der Input ist bei uns die Jimini Transkript-Datenbank. Jimini ist das Tool, das wir nutzen, englisches Produkt, was wir nutzen, um die Transkripte zu erzeugen. So, und die werden dann in ein Workflow, beziehungsweise sind tatsächlich 2 Workflows technisch bei N8N reingeschmissen. Das gibt einmal sozusagen das Einlesen der Transkripte, das ist ein Workflow für sich selbst. Und dann gibt es den sozusagen den Analyse- und Chat-Teil. Und die Transkripte und die Informationen legen wir in eine Superbase-Datenbank. Da sind technisch 2 Datenbanken drin. Das eine ist eine ganz normale PostgreSQL-Datenbank für so strukturierte Informationen, die wir aus den Transkripten ableiten. Und das andere ist dann die RAG-Datenbank für den Text. Und vielleicht da einmal gleich kurz drauf eingehend, wieso haben wir denn auch diese strukturierte Datenbank dazu? Also wenn wir ein Transkript einlesen, dann holen wir auch da sowas wie ein Churn-Signal-Score raus, ein Professional-Closing-Score, solche Dinge. Wir holen Pain-Points, die Kunden kommuniziert haben, mit raus und packen die strukturiert abgelegt in eine Datenbank, sodass wir da konsistent immer diese Informationen rausholen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, gib mir bitte alle Calls aus dem März 2026 mit einem Churn-Score von mehr als 7 auf einer Skala von 10, dann ist das was mit einem LLM auf einer RAG-Datenbank nicht gut funktionieren würde. So ein LLM würde dann ein paar Dinge rausziehen, wenn man dann nachfragt, ey, hast du wirklich alle rausgeholt? Dann sagt er, ah nee, lass mich nochmal nachgucken, da könnten noch ein paar sein, holt nochmal 5. Man kann sich nie sicher sein, dass es alle sind und vielleicht ist dann doch eins aus dem April dazwischen, weil das nicht so genau aufgepasst hat. Also das ist nicht gut. Das heißt, man muss so ein paar von diesen Informationen strukturieren und das ist genau das, was wir dann in dieser strukturierten Datenbank machen. Genau, und am Ende kann man da einfach dann mit dem Chat auf diese Datenbanken raufgehen Und die Sicht darauf kann ich euch hier einfach einmal zeigen in N8N. Im Kern ist es so, in N8N gibt es einen sehr mächtigen Node. Das ist der AI Agent Node. Dieser Node wird ausgestattet mit verschiedenen Tools. Und also so sozusagen weiteren Fähigkeiten, die werden als Tools bezeichnet, die man so einem Node dann zur Verfügung stellt. Das Wichtigste ist, dass so ein Agent, AI Agent Node, nachdenken kann. Das heißt, man kann hier einfach ein x-beliebiges LLM verknüpfen und wir haben hier jetzt einfach Opus 4.8 verknüpft. Es läuft in unseren eigenen LLM Credits und oder Token Credits und performt so, wie man sich das vorstellt. Dann haben wir da die Vektordatenbank dran gehängt, aus die in der Superbase Datenbank liegt und wir haben diese Analyseschritte, die ich eben kurz vorgestellt habe, ja, also sozusagen die Churn-Signale, die Painpoints und so weiter. Das sind technisch gesehen auch eigene Tools, die an diesem Node hängen. Und das heißt, immer dann, wenn ich hier unten in dieser Chatbox, wo ich gleich was eintragen kann, wenn ich hier anfange zu tippen, dann weiß dieser Agent, okay, warte mal, das muss ich jetzt erstmal dem LLM geben, diesem Node hier, dem Chat-Model. Und das weiß dann wiederum Bescheid über die verschiedenen Tools, die zur Verfügung stehen. Und kann dann zum Beispiel nachgucken, okay, welche von den Calls aus dem März 2026 hat einen entsprechend hohen Churn-Score, holt sich diese Liste. Die ist dann auch richtig, die stimmt. Und jedes Mal, wenn ich frage, ist die wieder die gleiche Liste. Und dann, wenn man sagt, ja, gib mir dazu bitte auch Beispiele, dann weiß das LLM, dass es die wiederum aus der Vektordatenbank bekommt. Weil da liegen ja die Texte. So, und dann kann es sagen, hier sind übrigens die 12 Gespräche, in denen Churn Score über 7 war. Und das sind die Signale, die mich dazu oder die uns dazu bewogen haben, das auf dem Niveau von 7, 8, 9 oder 10 einzuordnen. So, und dann hat man da die Beispiele und kann dann sagen, okay, das verstehe ich, das ist richtig oder meinetwegen auch Missverständnis oder naja, ja, ist kein tolles Signal, aber so ein kritisches ist es jetzt auch nicht so. Kann man damit umgehen, wie man möchte. Das ist so erstmal das Grundsetup. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt draus? So. Und ich hatte ja gesagt, man kann hier unten die Fragen reinstellen. Da die Laufzeiten ein bisschen, teilweise ein bisschen dauern, habe ich welche vorbereitet, damit wir jetzt nicht irgendwie 30 Sekunden, 60 Sekunden oder vielleicht auch mal 2 Minuten auf dem Bildschirm schauen müssen, um zu warten. Also, was ich hier einmal gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe zum Beispiel diesen Churn-Case hier schon einmal vorbereitet, gibt mir eine Übersicht über alle Calls mit hohem Churn-Signal aus dem März 2026. Verwende weder Namen noch Firmennamen, genau, weil wir hier natürlich nicht unsere personenbezogenen Informationen zeigen können. Aber das ist jetzt die Frage, die hier als super einfacher Prompt jetzt an diese Datenbanken geht. Und dann kommt hier, ich ändere jetzt mal so ein bisschen hier die Fenster, dann kommt hier die Übersicht von den verschiedenen Situationen, von den verschiedenen Calls, in denen dann die entsprechenden höheren Churn-Score gefunden wurden und wo dann auch jeweils hier die Erläuterung mit dazu kommt, wie so denn so ein Churn-Score auch vergeben wird. Und wenn man sich das ansieht, das sind wirklich zutreffende Einschätzungen. Ist immer hart, da jetzt durchzugucken, dann zu sagen, ah nein, das auch noch, oh Gott, das Problem. Aber ich meine, so ist es halt. Nicht alles läuft immer glatt. Wir haben, ich glaube, zwischen 6.000 und 7.000 Kunden und ja, natürlich gibt es leider Situationen, wo auch ein Churn-Risiko besteht, Teil unseres Geschäftsmodells. Und umso wichtiger natürlich, dass man sich damit auseinandersetzt. Und hier kann man das auf einmal strukturiert tun.
Cool.
Genau, und so kann man dann hier durch die verschiedenen Calls durchgehen. Und das ist nur einer von vielen Use Cases. Ich habe hier nochmal einen weiteren vorbereitet. Hier wäre dann zum Beispiel die Frage nach dem professionellen Closing eines Termins. So, das ist, wenn man so möchte, Handwerkszeug und natürlich etwas, wo man, wenn man sieht, hier sind irgendwie immer wieder Schwierigkeiten, professionelles Closing zu machen, dann ist das etwas, wo man einfach sagen kann, okay, wir machen einfach mal ein Training mit den Leuten, die es noch nicht so, die das noch nicht so beherrschen. Das ist keine Rocket Science. Sobald wir es sehen, können wir Leuten helfen. Und ich meine, das ist eine Sache, wo dann auf einmal nichts mehr verloren geht, weil die Leute einfach sauberes Closing machen, sauberes Follow-up. Die Dinge sind dann irgendwie im CRM als Task und so weiter. Das ist gut. So, und hier auch ganz einfacher Prompt. Eine Übersicht über das professionelle Closing und zeigt bitte auf, bei welchen Personen aus dem Team besonders viele gute Closings zu verzeichnen sind. Ich habe jetzt mal genau andersrum geschaut. Ja, also wer ist ein gutes Role Model quasi im Team? Ich ziehe das Chatfenster wieder ein bisschen auf, dass man es besser sehen kann. Und hier kann man jetzt sehen, wie wir schauen hier wieder auch auf den März. Besonders gute Closings waren es 35 Stück. Und hier kann man jetzt sehen, welche Kollegen jetzt hier natürlich mit Platzhaltern da wie performt haben oder dann wieder in dieser Liste auftauchen. Da wird noch kurz gezeigt, wieso die Einschätzung so ist. Und man kann natürlich hier auch in die Tiefe gehen und sagen, geh da nochmal tiefer rein. Was ist hier mit Mitarbeiterin A? Gib mir mehr Beispiele. Sind die Gespräche aufgebaut und so weiter? Das sind alles Dinge, die man jetzt natürlich dann aus der Chat-Datenbank dann ziehen könnte.
Sehr, sehr spannend. Und das hast du alles in ein paar Tagen zusammengecheckt, ohne vorher mit N8N zu arbeiten, ohne irgendwie entwickeln zu können?
Genau, das ist wirklich mit der Hilfe von Claude. Also mit N8N hatte ich vorher schon ein wenig gearbeitet. Ich bin vertraut mit diesen Workflow-Tools grundsätzlich. Also mein Hintergrund ist, ich mache seit 20 Jahren Data Science und insofern, ich kenne mich gut aus mit Daten. Ich weiß, wie man Daten von A nach B bringt, wie sie vorbereitet werden müssen, damit man darauf analysieren kann. Das sind Dinge, die mir sozusagen sehr leicht fallen in diesem Kontext, aber ich kann nicht entwickeln. Das habe ich nie getan. Und ich bin auch kein N8N-Profi. Und Claude natürlich kann das. Im Zweifel hat Claude das im Gedächtnis, wenn man sagt, bitte recherchiere das in den Docs, in der Dokumentation, dann ist das danach auf jeden Fall treffsicher. Also es ist schon irre, was da auf einmal für so ein Enablement dann auf einmal passiert. Ja. Also sonst wäre es, muss ich echt sagen, es wäre sonst nicht da. Wir hätten das sonst nicht.
Und mit Daten, wie ist da so deine Erfahrung? Also wir hatten einen Gast, der hat sich darüber lustig gemacht, dass OpenAI nicht rechnen kann. Der hat so eine Applikation gebaut, in dem Bäume gezählt werden und dann in den Warenkorb gehen und dann wird ein Bild generiert mit 5 Bäumen, aber das Tool sagt, es sind 7. Was sind so die witzigsten Fehler oder Sachen, die du so in den letzten Monaten erfahren hast, wenn du so ein bisschen als Data Scientist auf die ganzen Tools guckst?
Ja, also ich meine, diese Beispiele, klar, die sind echt zum Teil ja erschütternd. Also wo man denkt, das kann nicht dein Ernst sein. Vielleicht das verrückteste Beispiel war, dass ich für meine 10-jährige Tochter 5 Zettel machen wollte, wo eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5 drauf sind. Und ich wollte so ein bestimmtes Format haben, bestimmte Grafik. Und das Ding hat mir 5 Zettel erstellt, oder 5 PDFs, also sozusagen 5 in einem Ding. Und stand 1, 2, 3, 5, 5 drauf. Und das ist nicht dein Ernst, ja. Also ich meine, das ist halt genau das. Also das war auch noch vor den neuen Opus-Modellen. Insofern, da ist, glaube ich, viel geschehen. Das muss man auch sehen. Also ich glaube, diese Beispiele, mein Gefühl ist, die sind deutlich, deutlich zurückgegangen. Das sind, in den neueren Modellgenerationen kommt das sehr viel weniger vor. Dennoch bleibt das ein Problem. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir hier in diesem Beispiel mit unseren Transkripten sehen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn man wirklich ganz zuverlässig und konsistent auf harte Informationen zugreifen möchte, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, wie man das in ein anderes Format bringt, damit man nicht dem LLM sozusagen zur Laufzeit dann überlässt, zu entscheiden, ob das jetzt gerade 5 oder 7 Bäume sind, sondern dazu gibt's halt, also wir haben das bei den Transkripten, das hatte ich am Anfang kurz so erläutert, Es ist immer so, wenn wir die Transkripte einlesen, ein neues Transkript kommt rein, wir lesen es ein, dann lesen wir halt nicht nur den Text ein, sondern wir holen halt diese anderen Signale strukturiert raus, so dass wir halt dann eben sowas wie den Churn Score in einer SQL-Datenbank liegen haben. Und auf einmal wird es halt möglich, dann sicher, konsistent und wirklich akkurat die immer gleiche Information rauszuholen. Und das muss man sich, glaube ich, je nach Use Case angucken, wie man diese Probleme löst. Also man kann es nicht einfach alles einem LLM überlassen. Das geht nach wie vor nicht sicher. Und es ist tatsächlich auch zu teuer. Also ich meine, das brennt einem die Tokens weg. Ne?
Da würde ich gerne tiefer drauf eingehen. Siehst du irgendwie da in den kommenden Monaten, dass ihr irgendwie auf Open Source Modelle rübergeht, einfach um Kosten zu sparen? Weil man kann ja mit Anthropic sehr schnell Sachen bauen, aber irgendwann wird's halt einfach teuer.
Das ist so. Wir haben, das ist natürlich so ein bisschen das sozusagen unser Glück als Softwareunternehmen. Wir haben eine eigene interne Applikation gebaut, die wir LLM Gateway nennen, die wiederum setzt auf Open Router auf, die ja, ich glaube, zurzeit knapp 600 verschiedene Modelle anbieten, die weiterhin aber ja sozusagen in der Cloud verfügbar sind. Das heißt, es ist weiterhin sehr schnell, man muss sich nicht um einen eigenen Server kümmern und so weiter, weil das wäre sozusagen beim Self-Hosting dann ja das Problem. Das wäre ja sozusagen das extreme Ende, dass man sagt, ich lege hier ein Open-Source-Modell auf einen eigenen Server. So, dann kommen andere Kosten auf einmal ins Spiel. Was wir halt dadurch machen können, ist, dass wir insbesondere die Prozesse, die immer wieder laufen, die token-intensiv sind, die können wir natürlich so dann effizienter gestalten, dass wir testen, welches Modell ist noch gut genug, um das genau zu erreichen, was wir benötigen in dem Use Case. Und dann kann man tatsächlich Stück für Stück für Stück, wenn man so will, sich runtertesten zu den günstigeren Modellen. Und wenn ich einfach nur aus einem, sagen wir mal, aus so einem Gespräch mitnehmen möchte, ob das ein positiver oder ein negativer Verlauf war, dann geht das wahrscheinlich sogar noch mit ChatGPT 3.5. Das ist super schnell, es kostet so gut wie gar nichts. Wenn ich Opus 4.8 drauflaufen lasse oder meinetwegen Fable, dann, ich habe jetzt nicht den Kostenfaktor zwischen den alten Modellen und denen angeschaut, aber dann sind wir wahrscheinlich bei Faktor 1000. Und das ist dann schon, da wird das dann schnell so teuer, dass sich die Use Cases nicht lohnen. Also so schön sie sind.
Und andere Workflows jetzt? Hast du irgendwelche schnellen Hacks noch? Lässt du dir von Claude schon die E-Mails zusammenfassen? Oder ich hatte einen Gast, ich glaube, die Folge ist noch gar nicht veröffentlicht, der meinte so, ja, er setzt sich halt morgens hin, gibt Claude seine Aufgaben und dann guckt er in der Mittagspause nochmal rüber und gibt andere Handlungsempfehlungen oder Aufgaben und managt das wie ein Team eigentlich. Hm. Und guckt irgendwie dreimal am Tag drüber und dann lässt es wieder weiter arbeiten.
Ja, das finde ich total faszinierend, solche Geschichten zu hören. Ich habe mit sowas immer wieder auch mal experimentiert. Ich sehe das für meine Use Cases, für das, was ich so am Tag mache, leider nicht so mächtig. Oder ich habe es noch nicht geschnallt, auch möglich. Was ich denke, was sozusagen für mich persönlich der größte Hebel war in den letzten Monaten und was, glaube ich, sehr vielen auch weiterhelfen kann, ist tatsächlich zu gucken, ob ich einen MCP-Zugang zu den Produkten auch habe. Also zum Beispiel auch zu diesem Transkript-Thema hier. Ne? Ich habe, als ich angefangen habe, damit zu arbeiten, habe ich immer in NNN den Workflow selbst gebaut und ich habe dann Screenshots von dem Workflow einfach bei Claude reinkopiert. Auch das natürlich total tokenintensiv. Man hätte auch das JSON rauskopieren und rein und rauskopieren können. Das wäre auch gegangen. Aber das ist natürlich irgendwie nicht frictionless. Jetzt ist es so, dass man aber auch über Claude direkt sozusagen in NNN arbeiten kann, weil es ein MCP-Server auf der NNN-Seite gibt und auf einmal arbeite ich eigentlich gar nicht mehr in der Oberfläche von NNN, sondern ich sage, ey, ich brauche folgenden Workflow. Wie würdest du den bauen? So, dann lasse ich mir erstmal erklären, wie das, wie Cloud das bauen würde. Dann würde ich, dann ändere ich vielleicht noch zwei, drei Dinge und dann sage ich, alles klar, jetzt bau das Ding. Und dann dauert das tatsächlich vielleicht 10 Minuten. Und dann ist der Workflow fertig. Und ich habe den nicht angelegt, ich habe keinen einzigen Node reingelegt oder irgendwas getan. Es ist einfach da. Und das sind Dinge, die, also ich kann das gar nicht als Faktor bezeichnen, aber das ist, auf einmal brauche ich noch vielleicht, bis das Ding wirklich steht, eine Stunde, während es sonst wahrscheinlich was wäre, was mich über Tage verfolgen würde, bis es wirklich soweit ist. Und das ist für mich ein krasser Game Change, weil das einfach bedeutet, weil auch der Mental Load dadurch so viel kleiner ist. So, das heißt, von diesen großen Schritten kann ich einfach mehr machen, als es mir sonst möglich gewesen wäre. Und das sehe ich jetzt immer mehr, ja, dass die MCP-Use-Cases bei den verschiedenen Produkten wirklich gut funktionieren mittlerweile. Das muss man sich, glaube ich, für die Produkte, mit denen man arbeitet, jeweils genau angucken. Aber das ist echt ein Versuch wert. Und ich glaube, das wird von vielen Leuten noch unterschätzt. Alle haben das mal gehört, MCP, aber damit wirklich mal zu arbeiten, wenn das gut angebunden ist, ist wirklich krass.
Wow. Björn, vielen herzlichen Dank fürs Teilen. Ich finde es immer spannend, wenn hier so schön per Screenshot alles gezeigt wird. Wenn ihr auch hier präsentieren wollt, bewirbt euch einfach auf tokenmate.ai/demo. Bis zur nächsten Folge am Dienstag oder Donnerstag. Bis dann. Peace.